Women for Europe – Frauen, die Geschichte schreiben. Eine Podcast-Reihe von SheWorks mit Christine Heiden. Frauen in Europa haben viel zu erzählen und es gibt lange Geschichten. Vor allem haben Frauen sehr bedeutsame Ereignisse mitgestaltet und bewegt in Europa. Darum geht's heute und wir haben heute als Begleitung mit dabei Christine Heiden, die uns durch die Podcast-Reihe führen wird. Mein Name ist Susanne Steckerl und ich freue mich auf den Austausch.
Servus Susanne.
Servus Christine. Christine, mit welcher großen Frau wollen wir heute starten?
Also ich schlage vor, wir beginnen mit Bertha von Suttner. Das ist eine ganz große Österreicherin und Europäerin. Du kennst sicher den Slogan, für den Bertha von Suttner steht.
Ja, natürlich, klar. Die Waffen nieder.
Genau, das ist der Satz, den man, auch wenn man sonst nichts von ihr weiß, sich irgendwie gemerkt hat. Und ich finde, das ist ja schon einmal großartig, wenn von einem Menschen überhaupt ein Satz übrig bleibt, den man sich gemerkt hat.
Und siehst du Parallelen zu dieser Zeit, als Bertha von Suttner gelebt hat und sich so für den Frieden eingesetzt hat?
Also schon allein der Satz, die Waffen nieder, der ist doch aktuell wie nie. Wenn wir uns nur in Europa umschauen, das hatten wir ja nie gedacht, dass da noch einmal das Thema Waffen so wichtig werden würde und dass man sich die Frage stellen muss, ob man tatsächlich mit Waffen die Probleme lösen wird, die es auf der Welt gibt. Zu den Zeiten, als Bertha von Suttner aktiv war, das war so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also man kann sagen, so ungefähr 150 Jahre vor uns. Da gab es ähnliche Entwicklungen. Man hatte auf der einen Seite eine sehr starke wirtschaftliche Entwicklung, man hatte viele Erfindungen wie die Eisenbahn, die Autos. Also technisch hat sich wahnsinnig viel getan, aber die Gesellschaft hat nicht unbedingt mitgehalten. Die Strukturen der Gesellschaft, die waren verkrustet, da gab es eine starke Oberschicht, eine sehr stark nachdrängende Arbeiterschaft, die aber zum Teil in sehr schlechten Verhältnissen gelebt hat. Und wenig Bereitschaft der Oberschicht, dass sie das politische System ändern. Da gab es schon einmal einigen Sprengstoff. Und dann hat man, weil man diese Probleme nicht anders angegangen ist, immer weiter gerüstet, gerüstet und gerüstet. Und ich denke, da sehe ich Parallelen, dass man in der Rüstung noch immer die Lösung für Probleme sieht, die es aber natürlich nicht geben kann. Und Bertha von Suttner hat zu ihrer Zeit immer vor dem ganz großen Krieg gewarnt und das war damals der Erste Weltkrieg.
Und das ist ihr ja nicht so gelungen.
Nein, leider nicht. Also sie hat sich bis zum Schluss eingesetzt gegen diesen Krieg. Sie hat sich ja so ab 1890 ungefähr sehr für den Frieden engagiert und sie hat noch 2-3 Wochen bevor sie gestorben ist, ganz eindringlich gewarnt, wohin das führen wird. Ich kann das zum Beispiel kurz vorlesen, was sie da geschrieben hat. Im Ganzen scheint es mir doch, dass sich der große europäische Kladderadatsch, das war so ein Ausdruck für Durcheinander, Tumult zur damaligen Zeit, vorbereitet. Wie soll so viel gesätes Unkraut nicht aufsprießen, so viel aufgehäuftes Pulver nicht explodieren? Trägheit, Gleichgültigkeit, dumpfes Geschehen lassen sind die Komplizen des Eifers, den die Bösen und die Dummen entfalten. Also da war sie auch sehr direkt in ihrer Kritik, schon auch aus einer Verzweiflung heraus, weil sie ja gesehen hat, dass sie das nicht aufhalten wird können. Und sie hat aufgrund der Rüstung auch gewusst, wohin, also welche Art von Krieg Europa erwarten wird. Und sie ist ja dann 2 Wochen vor dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger gestorben, hat den Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht mehr erlebt, aber er ist dann am Ende viel schlimmer geworden, als sie sich das ausgemalt hatten.
Und weißt du, warum die Beweggründe von ihr? Was hat sie besonders bewogen, dass sie sich für den Frieden so eingesetzt hat?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, vielleicht ein bisschen in ihre Biografie von Bertha von Suttner. Bertha von Suttner ist ja eigentlich eine ganz interessante Mischung, auch als Frau. Sie wurde geboren als die Tochter eines Hochadeligen. Hochadelige hieß damals, die hatten Zugang zum Kaiserhaus. Das war die privilegierteste Schicht überhaupt, die es im Adel gegeben hat. Ihre Mutter war nicht aus so hohem Adel, Nur ihr Vater, der war schon 75, wie sie geboren worden ist und ist relativ früh gestorben und die Mutter ist zurückgeblieben mit ihrer Tochter und konnte nicht mehr anschließen. Sie hat zwar ihre Tochter so erzogen, dass sie später sozusagen in den Hochadel hätte einheiraten können. Das heißt, die Frauen damals haben Sprachunterricht bekommen, Musikunterricht, Literaturunterricht, Konversation. Das hat der Bertha von Suttner später auch sehr geholfen, weil sie im Umgang sehr gut war. Sie konnte viele Sprachen, sie hat alle Formen der Höflichkeit gekannt zum Beispiel. Als sie dann aber bei Hof eingeführt worden ist, um einen reichen oder einen passenden Mann zu finden, wollte sie keiner, weil sie eben nicht mehr total reiner Hochadel war. Und dann ist immer die Frage, was macht so eine junge Frau, die keinen passenden Bewerber findet. Es gab dann ein paar, die sie beworben haben. Das waren aber zum Teil ältere Herren, die sie überhaupt nicht interessiert haben. Sie ist dann Gouvernante geworden und sie wurde Gouvernante im Haus der Familie von Suttner. Und dieser Baron von Suttner, der hatte schon ältere Söhne und aus seiner zweiten Ehe kleine Kinder, für die war sie zuständig. Prompt hat sich dann einer von den älteren Kindern, Arthur Gundaker, in die Bertha verliebt. Und das war natürlich gleich der nächste Skandal, weil die Familie gesagt hat, also unser Sohn mit einer Gouvernante, das geht natürlich nicht. Bertha von Suttner wurde natürlich entlassen, da zahlen immer die Frauen drauf bei solchen Geschichten und hat dann, das erzählen wir vielleicht später dann noch, eine Stelle als Privatsekretärin angenommen und zwar bei Alfred Nobel, der später den Nobelpreis erfunden hat, aber vorher hat er noch das Dynamit erfunden. Und das ist die kuriose Seite dieser Geschichte. Mit der Erfindung des Dynamits war die moderne Kriegsführung eigentlich erst möglich, weil alle Waffensysteme eigentlich auf Explosion, auf Dynamit beruht haben. Dort wird sie Privatsekretärin, geht zu ihm nach Frankreich, ist aber nur 2 Wochen dort und nach 2 Wochen packt sie die Sehnsucht nach ihrem Arthur Gundaker und sie fährt bei Nacht und Nebel zurück nach Wien, heiratet heimlich den Arthur Gundaker gegen den Willen der Familie, kann natürlich nicht in Wien bleiben, weil großer Skandal. Und sie geht mit Arthur Gundaker direkt nach Tiflis in Georgien. Da hatte sie mit ihrer Mutter, die Mutter war eine leidenschaftliche Spielerin, in einem Spielcasino die Fürstin von Mingrelien kennengelernt und die hatte sie eingeladen, sie soll doch einmal zu ihr nach Tiflis kommen. Dann war sie in Tiflis, sie hatte sich das schöner vorgestellt, in Wirklichkeit hatte sie dort ein kleines Häuschen und keine Existenz. Sie hat ja sozusagen nichts Vernünftiges gelernt als Tochter aus höherem Haus, aber sehr interessiert, geistig sehr rege, sehr begeisterungsfähig und hat dann begonnen, Berichte an die Zeitungen in Wien über das Leben dort in Tiflis zu schreiben. Also sie ist eigentlich Journalistin geworden, könnte man sagen, und hat dann auch begonnen, Bücher zu schreiben. Eigentlich deswegen, weil sie einen Lebensunterhalt gebraucht hat. Und die literarische Qualität der Bücher der Bertha von Suttner, die ist auch umstritten. Das war einfach wirklich Gebrauchsliteratur, damit sie halt etwas verdient hat. Und dann hat sie, weil sie gesellschaftspolitisch so interessiert war, begonnen, sich sehr zu interessieren für die ganzen zeitgenössischen technischen Entwicklungen, die es gegeben hat und hat unter einem Pseudonym, nämlich Anonymous, ein Buch veröffentlicht über das Maschinenzeitalter. Das war erfolgreich, da setzt sie sich mit der Gegenwart auseinander. Was hat das sozusagen für eine Gesellschaft für Folgen, wenn Maschinen so wichtig werden? Und weil sie da ein bisschen Geld verdient hat, ist sie dann nach Paris gefahren mit ihrem Arthur. Und in Paris kommt sie zurecht zur Konferenz der Friedensfreunde, geht dorthin und dort erlebt sie zum ersten Mal, wofür die sind. Und das war sozusagen für sie der Moment, wo sie gewusst hat, und das ist es, wofür ich leben möchte. Das ist mein Lebensthema. Dafür muss ich einfach kämpfen. Und diese Friedensfreunde, die haben im Wesentlichen, waren sie angetrieben und dann auch Bertha von Suttner von der Idee, dass der Mensch doch ein vernunftbegabtes Wesen ist und dass man mit Vernunft doch einsehen sollte, dass es keinen Sinn macht, Kriege zu führen, sondern dass man mit Vernunft einsehen sollte, dass man Regeln braucht. Also, dass die Staaten untereinander Regeln brauchen, wenn es zu einem Konflikt kommt, wie regeln wir das vorher, sodass wir keinen Krieg brauchen? Das war sozusagen die Idee. Und da hat sich die Bertha von Suttner sehr dafür begeistert und hat dann ihr Leben damit verbracht, dass sie diese Idee verbreitet. Und da hat sie dann auch das Buch geschrieben, Die Waffen nieder. Und dieses Buch, Die Waffen nieder, das schauen wir uns dann vielleicht noch ein bisschen genauer an. Ja. Aber so einmal der Zustieg, warum sie denn überhaupt friedensbewegt geworden ist.
Christine, das ist unglaublich bewegend, die Geschichte von Bertha von Suttner. Und ich finde es sehr interessant. Ich habe das gar nicht gewusst, das war mir gar nicht bewusst, dass die Bertha von Suttner mit ihrem Buch ja da einiges in Bewegung gebracht hat. Wollten das die Menschen überhaupt hören, die Gesellschaft? Und gerade mit ihrer Technologie, mit der Auseinandersetzung der Vertonung, war das zeitgemäß? Wie wurde das angenommen?
Also dieses Buch, dann erzähle ich trotzdem kurz einmal über das Buch. Bertha von Suttner, Die Waffen nieder. Das heißt ja eine Lebensgeschichte. Und sie hat sich überlegt, was könnte ich machen und wen könnte ich ansprechen? Und ihre Überlegung war eigentlich sehr richtig. Auf der einen Seite sind die Männer, die in der Armee sind, die Waffen haben, die im Zweifelsfall in den Krieg ziehen. Aber da gibt es ja immer auch Frauen dazu. Da gibt es Mütter, da gibt es Ehefrauen, da gibt es Tanten und wen auch immer. Und auch die, von denen hängt es auch ab, was die zu diesem Thema sagen, nicht nur von den Männern. Und wenn die Frauen dem einfach zustimmen und das über sich ergehen lassen, dann wird sich da nichts ändern. Und sie überlegt sich, ich spreche mit meinem Buch die Frauen an. Und er findet eine Frauenfigur, und diese Frauenfigur, die in diesem Buch vorkommt, das ist die Tochter eines Generals, die ganz, wie es sich gehört, wieder einen Offizier heiratet und dann bekommt sie einen Sohn. Dann wird natürlich irgendwo wird wieder Krieg geführt und ihr Mann muss einrücken und der Mann stirbt. Und in dem Zeitpunkt verhält sie sich nicht so, wie man es von ihr erwartet. Man erwartet von ihr, dass sie stolz ist auf ihren Helden. Mein Mann ist im Kampf gefallen. Und sie hat ihn so geliebt, sie kann das nicht akzeptieren, sie trauert, sie weint. Und da kommt zum Beispiel dann eine Passage vor, weil sie baut das immer so auf, dass auch die Einreden durch Figuren abgedeckt werden. Und da gibt es eine Tante Marie, die dann zu unserer Hauptfigur sagt, weine nicht, liebes Kind, pflegte sie zu sagen, wenn sie mich in Trauer versunken fand, sei nicht so selbstsüchtig, denjenigen zu beklagen, dem es jetzt wohl so gut geht. Er ist unter den Seligen und sieht segnend auf dich herab. Noch ein paar schnell verflossene Erdenjahre und du findest ihn wieder in seiner vollen Glorie. Für die, welche auf dem Schlachtfeld bleiben, bereitet der Himmel die schönsten Wohnungen. Glücklich solche, die in dem Augenblicke abberufen werden, wo sie eine heilige Pflicht erfüllen. Dem sterbenden Märtyrer steht der sterbende Soldat an Verdienst am nächsten. Also eine Frau ist das, die einer anderen Frau sagt, wie sie denn das sehen soll. Und die ist dann empört und sagt, ich sollte mich also freuen, dass Arno, ihr verstorbener Mann, und die Tante sagt, freuen, nein, das wäre zu viel verlangt, aber dein Schicksal in demütiger Ergebung tragen. Also Bertha von Suttner ist da auch sehr feministisch und sagt, also das ist ein Frauenbild, das passt mir überhaupt nicht. Die Hauptfigur heiratet dann noch einmal und auch dieser Mann wird in den Krieg einberufen. Und zudem hat sie dann schon eine sehr partnerschaftliche Beziehung. Der schreibt ihr aus dem Krieg, das ist der Krieg, der 1861 geführt worden ist, gegen Preußen, wo dann auch das Heilige Römische Reich Deutsche Nation zerbrochen ist, der schreibt ihr vom Schlachtfeld, was er da wirklich sieht. Und er schreibt das ganze Furchtbare auf diesen Schlachtfeldern. Also er schreibt, was wirklich ist, wie die Menschen zerrissen werden, wie die Pferde zerrissen werden, wie grausam das ist. Und sie möchte, da ist sie durchaus ein Kind der Zeit, mit diesen realistischen Darstellungen den Frauen sagen, das könnt ihr doch nicht wollen. Da müsst ihr doch dagegen halten. Ja? Und das ist sozusagen die Botschaft des Buches. Auch ihr Frauen habt Verantwortung, wenn so etwas ist, und nicht nur die Männer. Und das hat natürlich erstens einmal Österreich, Habsburg, wo sie ja dazugehört hat. Sie ist ja dann wieder zurückgekehrt nach Österreich mit ihrem Mann. Als sich die Wogen ein bisschen geglättet haben in der Familie, war hochgerüstet, da wollte von Frieden überhaupt niemand etwas hören. Und das Buch wurde in Österreich überhaupt nicht verlegt. Es gab keinen Verlag, der es angenommen hat. Sie hat dann erst in Leipzig einen Verlag gefunden und sie hat in Deutschland die Zeitung der deutschen Arbeiterbewegung, die Arbeiterzeitung, die haben das Buch dann als Fortsetzungsroman zuerst abgedruckt. Und so ist es überhaupt unter die Leute gekommen. Und natürlich hat sich bei uns überhaupt niemand darüber gefreut. Und man hat sich sogar lustig gemacht über sie. Die österreichische Presse hat bis zum Schluss Bertha von Suttner verlacht, hat gesagt, die dicke Bertha, die Friedensbertha und so weiter. Und sogar gab es ein paar ganz, ganz heftige Kritiker der Bertha von Suttner. Felix Dahn, ein Journalist und Autor, der bei der Neuen Presse geschrieben hat, der hat auf sie einen Vers gedichtet, der heißt: Die Waffen hoch, das Schwert ist Mannes eigen, wo Männer fechten, hat das Weib zu schweigen. Doch freilich Männer gibt's in diesen Tagen, die sollten lieber Unterröcke tragen. Also man hat es immer so versucht, dass man natürlich auch den Männern sagt, das ist, seid sogar eure richtigen Männer. Und was vielleicht niemand weiß, der 17-jährige Rainer Maria Rilke, der von uns so verehrte Dichter der Romantik, der schönen Verse, war mit 17 auch noch ein bisschen anders. Er musste ja dann in den Krieg einrücken, ist schwer traumatisiert nach Hause gekommen. Aber vor dem Krieg hatte die Bertha von Suttner mit einem Gedicht eine Antwort auf den Ruf, die Waffen nieder. Es galt den edlen Männern aller Zeiten als ihre Strebens schönster, höchster Lohn, fürs Vaterland zu kämpfen und zu streiten als ganzer Mann und als getreuer Sohn. Und rief die Not sie alle auf zur Wehre, da fehlte keiner in den wackeren Reihen. Sie waren stolz, sich auf dem Feld der Ehre mit Leib und Blut dem Vaterland zu weihen. Doch heute sind verhallt die Kampfeslieder, herein bricht eine neue, feige Zeit. Erbärmlich murmeln sie die Waffen nieder. Genug, genug, wir wollen keinen Streit. Ist das Volk, das, wenn Geschütze krachten, im Pulverdampf oft frohen Mutes stand, und das steht so ungebeugt in vielen Schlachten, der Feinde Scharen siegreich überwand? Ermannet euch, Gefährten, Freunde, Brüder, die ihr doch stets das Vaterland geliebt. Nun merket wohl, es gibt kein Waffen nieder, weil es keinen Frieden ohne Waffen gibt. Drum haltet fest den Säbel in der Rechten, lasst nimmer ihn entsinken eurer Hand und ruft die Not, dann seid bereit zu fechten, bereit zu sterben für das Vaterland. Und auch in solchen Gedichten sieht man, dass sie es wirklich nicht leicht hatte, die Bertha von Suttner, und dass man der Überzeugung war, das macht wirklich keinen Sinn, wovon die da redet. Und man hat versucht, sie klein zu halten. Sie wurde vom österreichischen Kaiserhaus, als sie schon den Nobelpreis bekommen hat, dann überhaupt nicht erwähnt, hat auch kein Geld bekommen, was sonst üblich war für verdiente Österreicherinnen und Österreicher. Nur der amerikanische Eisenbahnunternehmer Andrew Carnegie, den kennen wir von der Carnegie Hall, der hat Bertha von Suttner mit 70 dann eine Rente auf Lebenszeit ausgesetzt. Die konnte sie allerdings nicht mehr lange genießen, weil sie schon ein Jahr später gestorben ist. Aber in Österreich hat man sie überhaupt nicht geschätzt.
Ja, es sind so viele neue Erkenntnisse, die ich auch von dir jetzt erfahre. Mhm. Und du hast zuerst den Begriff der Friedensfreunde erwähnt. Die Friedensfreunde, was war der Beweggrund, dass sich die Friedensfreunde gegründet haben? Was wollten sie?
Also die Friedensfreunde waren eben eine Gegenbewegung zum Militarismus der damaligen Zeit. Der ist ein bisschen anders wie bei uns. Damals gab es stehende Heere. Ich habe schon gesagt, diese Gesellschaftsschichtung im Adel, gab es natürlich auch viele Söhne. Die hatten ja eigentlich quasi nichts zu tun. Die sind mehr oder weniger alle zum Heer gegangen. Wenn man sich jetzt österreichische Operetten oder ähnlich, Adieu, du kleiner Gardeoffizier und so, das ist ja alles sehr als schöne, heitere Welt dargestellt worden. Aber in Wirklichkeit gab es immer mehr Militär. Es gab Hochrüstung. Und die Friedensfreunde haben gesagt, wenn es so viel Hochrüstung gibt, dann wird irgendwann eines Tages, wird man auch diese Waffen verwenden. Dann war es auch so, und da sind wir auch wieder in einer Parallele zur heutigen Zeit, es gab keine zwischenstaatlichen Verträge, die Beziehungen geregelt hätten, sondern es gab immer nur Bündnisse. Und diese Bündnisse haben vor allem in Europa zwischen diesen Herrscherdynastien stattgefunden. Die waren ja großteils miteinander verwandt und trotzdem haben sie einmal mit dem und einmal mit dem, je nachdem, wer halt gerade Krieg geführt hat und wer gerade Gebietsinteressen hatte, hat man die Bündnisse auch immer wieder gewechselt. Und es gab ja keine Parlamente, die mitgesprochen hätten. So ein Kaiser hat einfach entschieden. Und das war ja auch bei uns so, bei der Erklärung des Ersten Weltkrieges, der hat das einfach so gemacht. Und da hat man gesagt, wenn man Frieden möchte, dann muss man erstens einmal diese stehenden Heere weggeben, dann muss man eine allgemeine Wehrpflicht einführen, also was wir jetzt haben. Man braucht Republiken, man muss weg von diesem Monarchiesystem, wo einzelne Herrscher alles entscheiden. Man braucht Spielregeln für die Konfliktlösung. Also man muss, sie wollten unbedingt so ein internationales Schiedsgericht, also dass wenn Völker oder Staaten miteinander einen Konflikt haben, zuerst vor ein Schiedsgericht gehen. Sie haben zumindest erreicht, dass es die sogenannte Haager Kriegsordnung, die bis heute gilt, das geht auf die Friedensfreunde zurück, dass es einmal eine Kriegsordnung gibt. Das haben sie zwar nicht angestrebt, weil sie wollten ja keinen Krieg, aber immerhin. Und was auch sehr interessant ist, Bertha von Suttner und die Friedensfreunde waren immer schon überzeugt, dass es so etwas wie ein Bündnis der Staaten in Europa geben müsste, damit man Frieden auf Dauer sichert. Also das, was wir nach zwei Weltkriegen, nach Millionen Toten endlich hatten, die Europäische Union, das war denen damals schon klar, dass es anders nicht gehen wird. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, ja? Also dass man so einen Weitblick hat, wenn man sich mit den Tatsachen einfach auseinandersetzt, wie sie sind und die auch ernst nimmt und sich nicht sozusagen so in ein Biedermeier wohlfühl zu Hause zurückzieht und sagt, mich wird das schon nicht betreffen, sondern halt auch die eigene Bürgerinnen-Sicht ernst nimmt.
Das ist ja, wenn wir da jetzt in der Gegenwart schauen, diese Bündnisse, diese Zusammenschlüsse stehen ja gerade in Europa wieder unter Beschuss. Genau. Da passiert ja gerade das, was diese Aushöhlung in unseren Organisationsstrukturen.
Genau, das stimmt. Also das ist das, wo wir jetzt gerade halten. Wir erleben jetzt vor allem seit der Administration von Trump, dass internationale Verträge einfach gekündigt werden. Wir haben schon längere Zeit im Bereich der Waffen überhaupt keine neuen Verträge mehr, also die einfach Waffen begrenzen, die Nutzung von Waffen in irgendeiner Form regulieren oder die den Abbau von Waffen in irgendeiner Form regulieren. Aber natürlich gehören auch Wirtschaftsabkommen dazu. Wir reden jetzt ja ständig schon vom Wirtschaftskrieg, ja? Was ja heißt, dass da offenbar Regeln fehlen. Wir haben erlebt, dass der russische Präsident einfach internationales Völkerrecht bricht. Wir erleben immer wieder diese ambivalenten Diskussionen, dass auch Staatschef zu Kriegsverbrechern eigentlich schon gestempelt ist zu viel, aber man sagt, sie sind verdächtig Kriegsverbrechen begangen und sollten eigentlich vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden. Und darum gehen manche Staaten, die sogar diese Verträge unterschrieben haben, umgehen diese Regelungen wieder. Also wir erleben momentan so ein schleichendes Abweichen und gerade zwischen Russland, China und Amerika sieht man, dass das Bündnis fast täglich wechselt. Ja, man weiß ja gerade nicht, wer mit wem jetzt gerade wieder guter Freund ist oder nicht guter Freund. Und ich finde, dass Europa sich momentan da eigentlich sehr gut verhält, weil Europa, also die Europäische Union, sich bis jetzt zumindest sehr klar an internationale Regeln hält und auch diese einmahnt. Aber sehr viele intensive Befürworter sehe ich momentan nicht.
Ja, das ist ein schönes Sinnbild auch. Die Bertha von Suttner hat dieses Denken gehabt. Das hat man ihr damals vermutlich schon übel genommen, solche Denk- und Sichtweisen.
Ja, und man hat natürlich es ein bisschen leicht gehabt, weil man gesagt, ja, das ist, erstens einmal wollte man das nicht, es wollte ja keiner eine Änderung der Ordnung. Und diese Friedensfreunde, das waren kleine Grüppchen, da hat man sagen können, das sind ein bisschen Spinner, die Narren, ja, das sind Pazifisten, die träumen von irgendetwas, so wie es auch der Rilke in seinem Text sagt. Also das war quasi schon immer so. Und wer da davon träumt, dass das anders werden könnte, das ist eben ein Träumer. Und mit einer Frau an der Spitze hat man es halt überhaupt leicht. Ja. Man sagt, okay, die würde ja nicht einmal zu den Waffen gehen, aber uns will sie sie verbieten. Also ja. die sind schon verlacht worden, aber nicht überall. Ja. Es gab auch Unterstützer dieser Bewegung, nicht nur in Amerika. Bertha von Suttner wurde ja in Amerika, auch in Skandinavien, öfter eingeladen zu Vorträgen, was sie in Österreich ja nicht geworden ist. In Monaco, der Fürst von Monaco, Thomas, war auch ein sehr großer Befürworter dieser Friedensbewegung. Aber natürlich, es war wichtig, dass sie das gemacht haben. Ja. Aber das, was sie wollten, ist erst 100 Jahre später, kann man sagen, oder 70, 80 Jahre später dann überhaupt aufgrund des großen Leidens, aufgrund der großen Zerstörung ein ernsthaftes Thema geworden.
Wenn wir zurückschauen, Bertha von Suttner war ja nicht die erste Friedensnobelpreisträgerin, oder Christine?
Nein, sie war die dritte, weil 1903 wurde der Friedensnobelpreis zum ersten Mal vergeben und da hat ihn Henri Dunant bekommen, der Gründer des Roten Kreuzes. Und sie hat ihn dann 1905 bekommen. Da war sie auch ein bisschen enttäuscht, weil sie war ja eben gut bekannt mit dem Nobel und hat ihn auch immer versucht, für ihre Friedensideen zu begeistern. Und der war durchaus aufgeschlossen, hat sie auch persönlich sehr geschätzt. Und sie war im Austausch und hat dann gewusst, er ist ja ohne Nachkommen gestorben, dass er überlegt hat, was er mit seinem Vermögen machen soll. Und sie hat ihn auch beraten, dass er diese Nobelpreise stiftet, weil kommt wieder dieser Gedanke des wissenschaftlichen Fortschritts, der Vernunft, der sie so begeistert hat. Ja. Er soll doch für herausragende Leistungen in diesen Wissenschaften und in dem, was Kultur ausmacht, einen Nobelpreis stiften, hat er auch gemacht. Und dann hat sie ihn noch irgendwie dazu gebracht, dass er auch einen Friedensnobelpreis stiftet, der aber, wie wir wissen, nicht vom schwedischen König verliehen wird, sondern bis heute vom norwegischen Parlament. Also da gab es dann eine eigene Stiftung und der Friedensnobelpreis wird immer in Norwegen dann ausgelobt. Aber sie war die, die ihn dazu gebracht hat, diesen Nobelpreis auch für Frieden zu stiften und hat ihn 1905 bekommen. Ich finde, eine ganz nette Anekdote der Bertha von Suttner. Sie war ja immer also auch so sehr schön gekleidet, da war sie natürlich die Dame von Welt und hat Wert drauf gelegt, aber sie hatte ja nie Geld. Ja, ich habe es ja schon geschildert. Und mit dem Preisgeld, das sie bekommen hat, da hat sie ja zuerst einmal die Schulden der Familie ihres Mannes bezahlt, weil die waren immer klamm und dann hat sie sich ein paar schöne Kleider gekauft. Das fand ich auch sehr, sehr nett, dass sie solche Seiten auch hat.
Wunderbar. Und wenn ich mich erinnere, es hat ja dann noch trotzdem einige andere Friedensnobelpreisträgerinnen das in stimmt. Europa gegeben. Hm? Fällt dir jemand ein, so auf die Schnelle?
Ja, zum Beispiel in Nordirland, Mairead Corrigan und Betty Williams. Also genau. Die haben für ihre Bemühungen, die haben ja auch eine Friedensbewegung in Nordirland gegründet, um diesen Konflikt zwischen Nordirland und der Republik Irland, also zwischen Katholiken und Protestanten, zu einer friedlichen Lösung zu führen, was ja am Ende nach vielen Jahren Bürgerkrieg auch gelungen ist.
Genau, eine Erfolgsgeschichte. Ja. Ja, Christine, ich bin so dankbar, dass wir jetzt Europa seit 80 Jahren in Frieden leben dürfen. Und es beruhigt mich schon sehr, dass wir trotz Ukraine-Krieg, trotz den ganzen Spannungen rundherum, ja, diese Solidarität innerhalb der EU noch spüren und auch so, der so gut begegnen können. Für mich ist aber trotzdem jetzt gerade Europa im Rückschritt begriffen. Wie siehst du das?
Naja, es ist momentan beides. Auf der einen Seite gibt es diesen Slogan von Rearm, den man jetzt umgeändert hat auf Resecure Europe. Also man muss Europa wieder sicher machen. Und das hat ja durchaus seine Berechtigung, weil wir ja erlebt haben, dass es Aggressoren gibt. Entgegen dem Bild, das wir hatten. Wir hatten ja in Europa damit gerechnet, dass es da nie wieder Feinde geben wird an unseren Außengrenzen. Das ist aber offenbar nicht so. Also auf der einen Seite wird gerüstet. Das ist wahrscheinlich nach innen wichtig, damit die Menschen ein Gefühl von Sicherheit haben. Sonst würde das politisch wahrscheinlich sehr instabil in Europa. Andererseits ist es aber ganz wichtig, dass Europa nicht darauf vergisst, was es sich geschworen hat, nämlich nie wieder Krieg. Ja? Ja. Und dass man daher neben dieser Frage der Sicherheit einfach alles tun muss, um auch ein internationales Regelwerk zu sichern, um Diplomatie zu sichern. Also das finde ich, das ist ganz, ganz wichtig, dass beides gemacht wird und dass man sich vor allem nicht orientiert an autokratischen Systemen, sondern dass man großes Vertrauen hat in die Kraft dieser Demokratie und auch in die Kraft dieses Zusammenschlusses. Man muss ja wirklich sagen, die Europäische Union ist in der Form, wie wir sie jetzt haben, ein Experiment, das die Menschheit noch nie so gewagt hat. Das hat man noch nie so probiert. Und für das, finde ich, funktioniert es eh super, ja. Weil jeder, der vielleicht nur in einer kleinen Siedlung wohnt und wird einmal probieren, dass sich 27 Nachbarn einstimmig auf etwas einigen müssen, der wird wahrscheinlich erleben, dass das nicht so einfach ist. Ja? Ja. Also, und da sind wir 27 Länder mit ganz unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen politischen Führern. Also das sollten wir uns, glaube ich, in der Situation nicht kleinreden lassen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben allen Grund darauf, stolz zu sein, dass wir in Europa so weit gekommen sind. Und da haben viele daran mitgewirkt. Und ich finde auch so Denkerinnen wie Bertha von Suttner, die einfach schon lange davor, lange als das noch politisch wirklich möglich war, gesagt haben, aber eine Vision braucht es und die muss sein, ein geeintes, friedliches Europa.
Toll. Danke, Christine. Also Bertha Suttner, wirklich, wie wir jetzt festgestellt haben, eine ganz große Frau, die in Europa wirklich viel bewirkt hat und neues Denken geschaffen hat.
So kann man das sagen, ja.
Beim nächsten Projekt, beim nächsten Podcast, wollen wir uns für Frauen sehr wichtiges Thema widmen, dem Thema Bildung. Bildung dafür, und dafür steht, glaube ich, auch eine große Europäerin, du weißt es natürlich und ich weiß mittlerweile auch, Marie Curie wird uns beim nächsten Podcast begleiten. Ich bin schon sehr gespannt und ich lade alle ein, bleiben Sie dran, denn der nächste Podcast von SheWorks zum Thema Women for Europe, in dem Frauen wieder stark in den Fokus gerückt werden, den gibt es am 1. Juni. Christine, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Susanne, für deine Einladung.
Dankeschön.